Sprechstunde, der Deutschlandfunk Medizin Podcast.
Willkommen zur Sprechstunde. Besonders oft sind die Fingergelenke von einer Arthrose betroffen. Die größten Einschränkungen aber bestehen bei einer Arthrose in den Knie- oder Hüftgelenken, so wie bei diesen Teilnehmern einer Reha-Sportgruppe.
Wenn ich irgendwie Treppen steige, manchmal habe ich auch schon Sorge, jeder Bürgersteig könnte zu hoch sein. Also wenn ich dann das Knie belaste, merke ich, tut es richtig weh.
Manchmal ist es beim Laufen, dass es einfach anfängt weh zu tun, hat man dann ja im Prinzip keine Lust mehr hat weiterzugehen und dann wieder zurückgeht. Ja.
Als Büromensch ist bei mir das Aufstehen der erste Moment, bis man wirklich wieder steht und den ersten Schritt macht, das Problem.
Wenn ich stehe eine längere Zeit, dann kommen auch die Schmerzen im Hüftbereich her.
Bei einer Arthrose kommt es zu einem Abbau des Gelenkknorpels. Der Körper kann den Knorpel nicht aus eigener Kraft reparieren oder ersetzen. Die Folge sind Schmerzen. Wichtig ist, Warnzeichen frühzeitig zu erkennen, denn eine frühe Behandlung kann helfen, die Beweglichkeit der Gelenke zu erhalten. Die Beweglichkeit erhalten, das Leben mit Arthrose, das ist das Thema dieser Sprechstunde mit Martin Winkelheide. Professor Rüdiger von Eisenhardt-Rothe ist Direktor der Klinik für Orthopädie und Sportorthopädie am Klinikum rechts der Isar an der Technischen Universität in München. Und aus München ist er uns auch zugeschaltet. Herzlich willkommen, Herr Professor Eisenhardt von Roth.
Herr Winkelheide, ganz herzlichen Dank für die Einladung ins Studio.
Sagen Sie mal, wie geht denn das meistens los mit einer Arthrose?
Bezogen auf das Gelenk selber ist es ein Verschleiß, der einfach das normale altersübliche Maß übersteigt und primär mit dem Knorpelgewebe beginnt. Und dann greift es im weiteren Verlauf über auf den Knochen. Dort gibt es Veränderungen und auch Veränderungen der Gelenkkapsel mit Schrumpfung der Gelenkkapsel. Und das führt natürlich dann insgesamt zu Beschwerden.
Und im Vordergrund Schmerzen?
Schmerzen und Bewegungseinschränkungen. Jedes Gelenk hat dann typische Einschränkungen. Bei der Hüfte ist es vor allem die Innenrotation, beim Knie ist es dann die volle Streckung.
Innenrotation heißt, was kann ich dann nicht mehr machen?
Das Knie zum Beispiel nach innen drehen, sodass also das Hüftgelenk an sich nach innen drehen, das ist das erste, was bei einer Arthrose verschwindet. Also ein ganz gutes Zeichen, wenn man sich das bei sich selber mal probiert und versucht, den Unterschenkel im Liegen auseinanderzudrehen. Dann kann man sehen, bei 90 Grad gebeugtem Hüftgelenk, ob man schon die ersten Einschränkungen hat.
Das heißt, wenn die Beweglichkeit nachlässt, auch wenn man keine Schmerzen hat, ist das ein Hinweis auf eine Arthrose?
Ja, also das ist auch ein gutes Zeichen, dass man hier dagegen wirken kann. Wenn wir wahrscheinlich später noch dazukommen, zum Beispiel dann mit Physiotherapie, Sport, Bewegung, ganz wichtiger Punkt, dass dieses Bewegungsausmaß erhalten bleibt.
Nun geht ja ganz viel Gewicht auf das Hüftgelenk und auf das Kniegelenk vor allen Dingen. Mhm. Aber das besonders häufig kommt die Arthrose in den Fingergelenken vor. Wie kommt das?
Naja, die Fingergelenke werden auch ziemlich belastet. Wir sind nun mal Menschen und haben ganz oft unsere Finger im Gebrauch. Aber natürlich sind die lasttragenden Teile, also Hüfte und Kniegelenk, immer noch die häufigste Arthrose. Also das Kniegelenk ist am häufigsten betroffen, dann kommt die Hüfte und die Fingergelenke.
Hm. Bekommt denn jeder Mensch irgendwann mal eine Arthrose? Also ist das so ein Schicksal? Oder?
Also es gibt einen ganz guten Spruch in der Vorlesung, jeder bekommt einmal Arthrose, sofern er sie erlebt. Also es, wenn man sich die Prozentzahlen anschaut, dann bis unter 65 Jahre, sagen wir 55 bis 65 Jahre, haben ungefähr 20% Arthrose und über 65 Jahre sind es dann in dieser Gruppe dann schon fast 50%, die eine Arthrose haben.
Normalerweise sagt man ja, wenn es weh tut, dann schont man sich eher, aber eigentlich müsste man ja das Gegenteil tun, ja, bei einer Arthrose. Bewegung ist sozusagen das A und O. Meine Kollegin Barbara Weber, die hat mal einen Kölner Verein für Gesundheitssport und Sporttherapie besucht und zwar ist sie in die Gelenktraining-Gruppe gegangen, hat dort mit Teilnehmerinnen und Teilnehmern gesprochen und natürlich mit dem Trainer auch.
So, dann habt ihr die Post.
Mein Name ist Raphael Hepp, ich bin Physiotherapeut bzw. Sporttherapeut für mehrere Reha-Sportgruppen, genau wie die Gelenkgruppe, die hauptsächlich für Knie, Hüfte und Arthrose läuft.
Jeder Schritt maximal nach oben hoch.
Generell versuchen wir alles immer viel in Bewegung zu machen, dass der ganze Körper irgendwie bewegt wird, aber auch Kräftigung und Stabilisation, Gleichgewicht, alles was so im Alltag gefordert ist und gebraucht wird.
So, dann gehen wir genauso weiter, gehen auch mit der Ferse so weit es geht nach hinten.
Mein Name ist Silke Blitschau, ich bin 59 Jahre alt. Ich habe Reha-Sport verordnet bekommen von meinem Hausarzt, der mir empfohlen hat, wegen meiner Kniearthrose mich ein bisschen sportlich zu betätigen.
Mein Name ist Klaus Badewitz, ich bin 61 Jahre alt. Februar habe ich angefangen
wegen Schmerzen im Hüftbereich.
Mein Name ist Margit Landfermann, ich bin 58 Jahre und habe Arthrose im Knie und in der Hüfte.
Ich bin die Gustl Gegner, bin 68 Jahre alt und hatte im Dezember einen Oberschenkelhalsbruch durch einen Sturz. Habe eine Platte drin mit Schrauben und habe Arthrose im Lendenwirbel und im Knie.
Ich bin Franz Josef Moritz und 69 Jahre alt. Alles mögliche, von unten bis oben, Gelenke, Arthrose, Knie, Meniskusschäden gehabt und alles durch.
Diese Ausfallschritte sind viel, viel wichtiger, als dass ihr einfach nur stehen bleibt. Dass der Körper lernt, das auszugleichen und da so einen Schutzschritt nach rechts und links zu machen. Genau darum geht es, dass man das lernt, dem Körper da wieder zu vertrauen, dass diese Schutzschritte eben auch passieren und der Körper das selber regeln kann.
Nee, das läuft schon ganz gut. Das Wichtige ist ja immer, ein paar Übungen rauszunehmen und die nebenher auch nochmal zu machen. Also nicht immer nur hier und dann gar nichts mehr. Das bringt ja auch nicht viel.
Also generell sagt man so den schönen Satz, Motion is Lotion. Das heißt, man muss sich immer in irgendeiner Form bewegen. Also Stillstand ist immer das Schlimmste, was man so machen kann.
Eine Reportage von Barbara Weber war das. Motion is Lotion. Herr von Eisenhardt-Rothe, ist das der Kernspruch?
Ja. Also kann ich nur so bestätigen, das Wichtigste ist, dass man aktiv bleibt. Das heißt, dass man zu viel Sport macht, das ist in Ausnahmefällen, wenn man sehr intensiven Sport macht, Hochleistungssportler ist, dann kann das natürlich frühzeitig zu einer Arthrose führen. Aber im normalen Fall ist es so, dass wir eigentlich zu wenig Sport machen. Und das Wichtigste ist, dass man sich bewegt. Wir haben das ganz am Anfang gehört, ich möchte gar nicht mehr wegen meinen Schmerzen aufstehen. Das ist das Allerschlechteste. Dann muss man in der Tat was machen.
Aber viele haben ja eben den Reflex, erstmal zu sagen, nee, ich schalte mal einen Gang runter.
Das ist genau das Wichtige. Das ist auch so, dass man bereits wenn man Schmerzen hat und Arthrose, auf Rückenmarksebene wird geschaut, dass man versucht, das Gelenk zu schonen. Das ist das Erste, was der Körper macht, um die Schmerzen zu vermeiden. Aber das ist genau der Falschweg und das muss man dem Patienten dann auch vom Verhalten anpassen und aufklären, dass es vielleicht ganz kurzfristig schmerzhaft sein mag, aber langfristig ist es das Beste, was man für das Gelenk machen kann. Vorausgesetzt natürlich, es sind auch geeignete Sportarten. Da gibt es natürlich mehr und weniger geeignete Sportarten.
Was sind denn die geeigneten? Also sind erstmal alle, die Spaß machen, oder?
Also deswegen ganz ehrlich, ich würde einem Patienten nie verbieten, Sport zu machen, weil wenn sie ihn zwingen, irgendetwas zu machen, was ihm gar keinen Spaß macht, dann wird das nicht tun. Das heißt, besser irgendeinen Sport machen, der einem Spaß macht. Aber natürlich geeignete Sportarten sind welche, die keine starke, wie es heißt, axiale, also Stoßbelastung haben, aber dafür zum Beispiel zyklische Belastungen.
Also zum Beispiel Radfahren, Schwimmen?
Ganz klassisch natürlich, Radfahren, Schwimmen. Aber man kann auch joggen, wenn man den richtigen weichen Untergrund hat, wenn man das richtige Schuhwerk hat. Man muss insgesamt halt den Patienten aufklären über bestimmte Verhaltensmaßnahmen und wie es sinnvoll ist und ein bisschen seinen Stil anpassen. Man kann auch Skifahren gehen, man muss halt ein bisschen seinen Stil dann insgesamt anpassen.
Wie steht's mit Schmerzmitteln? Muss man vorsichtig mit umgehen?
Ja, also Schmerzmittel sind ja dann...
Weil das ist ja der zweite Reflex. Ne? Das eine ist schon, das andere ist Tablette rein.
Genau. Man möchte ja irgendwie von seinen Schmerzen wegkommen. Und es gibt, sagen wir mal, verschiedene Stufen, wie man eine Arthrose behandelt. Und die erste und wichtigste, deswegen würde ich es gerne nochmal wiederholen, ist erstens Gewichtskontrolle und zweitens die sportliche oder die Muskelkräftigung, die Bewegungstherapie. Und den Patienten auch dementsprechend aufzuklären über die Erkrankung und ihm zu helfen, wie man damit auch sportlich und von seinem Verhalten umgehen kann.
Sie nannten das Gewichtskontrolle. Also heißt, je weniger ich wiege oder je näher ich am Idealgewicht bin, umso geringer ist die Belastung für die Gelenke. Sie hatten das so höflich formuliert.
Versucht man natürlich, also mich betrifft genauso, aber das Schöne ist, es gibt immer von mir den Spruch, man hat das 3,5-fache Körpergewicht beim Laufen auf dem Knie- und Hüftgelenk. Das heißt, wenn ich ein
Kilo... Der Trainingseffekt ist größer.
Bitte?
Der Trainingseffekt
ganz
ist
genau.
Größer.
Wenn Sie ein Kilo abnehmen, haben Sie 3,5 Kilo weniger auf dem Hüft- und Kniegelenk. Das ist doch sehr effizient, oder?
Okay. Eigene Logik, ja. Sie sagten, Bewegung ist das Wichtigste. Was ist, wenn die Beweglichkeit tatsächlich dann eingeschränkt ist?
Dann versucht man erstmal also wenn der Patient wirklich so einen Leidensdruck hat, dass er trotz konservativer Therapie, da würden wir gleich vielleicht nochmal auf die Schmerzmittel kommen, dass er trotz konservativer Therapie die Sachen, die ihm wichtig sind, die er machen möchte, nicht mehr machen kann. Und das ist bei jedem Menschen was anderes. Auf den Berg gehen, spazieren mit dem Hund. Wenn er das nicht mehr machen kann und konservativ ausgereizt ist, dann ist auch die Indikation für die Operation da.
Konservativ ausgereizt heißt, welche Möglichkeiten gibt es? Also ein Knorpel, der weg ist, lässt sich erstmal nicht ersetzen. Aber es gibt es ist immer die Rede von Medikamenten, die den Knorpelabbau hemmen. Was funktioniert da erwiesenermaßen, was funktioniert nicht?
Wenn Sie sagen erwiesenermaßen, dann wird es ganz dünn. Also die nächste Stufe nach dem, was wir gerade besprochen hatten, sind Verhaltensanpassung und Sport, sind dann die Schmerztherapie, dann auch wirklich die normalen, nicht steroidalen Antirheumatika. Ich denke, jeder kennt es, zum Beispiel Voltaren. Das ist aber etwas, was man nicht länger als 2 bis 4 Wochen nehmen sollte und es hat natürlich Nebenwirkungen. Und dann kommt die große Gruppe, auf die Sie gerade anspielen, der, wie sie heißen, oralen Chondroprotektive, also von dem man sich erhofft, dass sie den Knorpelabbau verlangsamen. Da muss man ganz ehrlich sagen, dass es bisher keinen Beweis dafür gibt, dass es je zu einem solchen Aufbau gekommen ist. Und zumindest aktuell sind es keine laufenden Empfehlungen von Leitlinien. Das heißt,
bei Leitlinien muss man es vielleicht noch erklären. Also Leitlinien, da werden Studien untersucht, wo Mittel sozusagen ihre Wirksamkeit beweisen müssen. Und die Leitlinie sagt dann, bei den Sachen ist es erwiesen, bewiesen oder es gibt eine harte Evidenz oder eben es gibt nur, Hinweise.
Ganz, ganz genau. Dann sitzen die Experten zusammen und dann wird beschlossen, ist es eine Kann-Maßnahme, also man kann es machen, ist aber nicht zwingend, oder ist es eine Soll-Maßnahme? Und da sind die oralen Chondroprotektiva, also die Knorpelaufbausubstanz oder Nahrungsergänzungsmittel, aktuell keine Erwähnung und keine laufenden Empfehlung. Das heißt nicht, dass sie einen Schaden machen. Also das Charmante an diesen Mitteln ist, dass sie keine großen Nebenwirkungen haben, aber es ist auch kein wesentlicher Effekt nachgewiesen.
Das heißt, man sollte da eher vorsichtig sein?
Vorsichtig vielleicht nicht, aber ich würde es jetzt, man kann es sicherlich probieren, aber wenn man sieht, dass es keinen Effekt bei einem hat, dann macht man sicherlich auch nichts falsch, wenn man es wieder absetzt.
Ganz viele Hörerinnen und Hörer haben uns schon gemailt und die an die Sprechstunde deutschlandfunk.de. Die fragen auch einzelne Substanzen ab, also ich sag mal von Gummibärchen ins andere. Wie sieht das aus mit der Gelatine? Ja. Greif mir das doch mal direkt auf.
Also das ist natürlich immer ein typisches Beispiel bei den Nahrungsergänzungsmitteln. Es ist Chondroitin zum Beispiel und die Hyaluronsäure, die ja eher ins Gelenk gespritzt wird. Generell ist immer das Problem, dass man nicht genau weiß, wie viel dieser Substanzen, wenn ich sie jetzt wirklich esse, so oral aufnehme, kommen denn wirklich in einem Gelenk an. Und das ist, glaube ich, der limitierende Faktor. Das heißt, wenn man jetzt, also ich würde jetzt nicht pauschal empfehlen, eine Tüte Gummibärchen zu essen, damit das Gelenk besser wird.
Ja, zumal da ja auch noch eine Menge Zucker drin
ist. Deswegen, ich glaube, es ist eher kontraproduktiv.
Ja. Wann ist der Punkt gegeben, wo Sie sagen würden, so konservative Methoden, schön und gut, aber das reicht jetzt nicht mehr? Oder muss das jede Patientin, jeder Patient selber entscheiden?
Ja, also in der Tat ist es so, dass man mit dem Patienten, man wird es immer konservativ beginnen. Wir hatten jetzt die Tabletten, wir haben die Mittel, wir haben Spritzen ins Gelenk rein, zum Beispiel Hyaluronsäure oder PRP, also Platelet-Rich Plasma, was man versuchen kann. Und wenn es darunter kein Zustand erreicht wird, der für den Patienten tolerabel ist, dann muss man mit dem Patienten besprechen, gibt es sinnvolle Maßnahmen operativ, die gelenkerhaltend möglich sind. Also ganz wichtig ist gelenkerhaltende Maßnahmen immer dann, wenn man weiß, warum dieses Gelenk überbelastet ist. Zum Beispiel bei einer Fehlstellung, wenn Sie ein ausgeprägtes O-Bein haben oder wenn Sie einen Unfall hatten, dann kann man dort helfen, gelenkerhaltend. Oder aber, wenn es noch ein lokalisierter Defekt ist, also nicht eine generalisierte Arthrose, die alle Bereiche betrifft, sondern wenn es ein lokaler Defekt ist, auch dann kann man gelenkerhaltend noch hier einen Erfolg erzielen.
Was würden Sie denn konkret dann empfehlen bei starken O-Beinen? Zum Beispiel, Sie sagten, da kann man gelenkerhaltend was machen.
Also wenn man ein O-Bein hat, dann ist die Überbelastung vor allem auf der Innenseite des Kniegelenkes. Und wenn man diesen Patienten noch mit einer, vor allem bei jüngeren Patienten spricht es dafür, mit einer moderaten Arthrose, also noch nicht endgradig, dann würde man in der Tat zum Beispiel ab 5 Grad O-Bein den Patienten eine Umstellung empfehlen, damit man die Lastlinie nicht mehr durch dieses Geschädigte, den geschädigten Bereich geht, sondern dann weiter außen durchgeht.
Umstellung heißt aber schon Operation. Dann,
oder? Das ist eine gelenkerhaltende Operation. Das heißt, ich ersetze das Gelenk nicht, sondern ich korrigiere einen Faktor, der zu einer Überbelastung des Gelenkes führt.
Hm. Wann ist ein künstliches Gelenk notwendig?
Wenn, also das ist das, was der Patient wirklich nur sagen kann, wenn diese Therapie ausgereizt ist, die Arthrose so weit fortgeschritten und nicht mehr lokalisiert ist und der Patient sagt, ich komme nicht mehr zurecht, ich nehme entweder regelmäßig Schmerzmittel oder ich mache einfach weniger, weil ich die Lust verloren habe, weil es so weh tut. Dann würden wir, wenn die Diagnose dazu passt, das heißt, wenn Sie jetzt ein Röntgenbild machen und sehen, dort ist eine fortgeschrittene Arthrose, dann würden Sie dem Patienten empfehlen, im gemeinsamen Gespräch eher einen Gelenkersatz durchzuführen.
Hm. Standard wahrscheinlich oder sehr häufig durchgeführt eben bei der Hüfte?
Hüfte und Kniegelenk sind sicherlich die beiden häufigsten mit einer Zahl von um die 200.000 pro Gelenk, also 400.000 Operationen ungefähr in Deutschland.
Wenn man das vergleicht mit internationalen Zahlen, dann wird in Deutschland sehr viel operiert.
Ja.
Und da liegt natürlich, ja.
Sprechen Sie es aus.
Kommen nicht manchmal Patientinnen zu Ihnen und sagen, ja, aber Sie wollen bestimmt operieren. Und ich will das noch gar nicht.
Ja, also ist so. Jetzt kann man die sag mal, operationsfreundliche Antwort geben natürlich. Zeigt natürlich, dass das deutsche Gesundheitssystem extrem leistungsfähig ist. Man kann heutzutage auch ältere und kranke Patienten operieren, was früher nicht so möglich war.
Das liegt dann aber an den Fortschritten in der Anästhesie.
Ja, genau, das war jetzt auch nicht auf die Fortschritte der Chirurgen bezogen, aber man kann heutzutage sicherlich mehr machen. Und das Gesundheitssystem hat auch noch keine Restriktion, wer operiert wird. Das gibt es in anderen Ländern.
Zum Beispiel Großbritannien.
Richtig. Ja, also eigentlich geht es uns da gut. Auf der anderen Seite muss man es natürlich kritisch sehen und jedes System, das ist jetzt ganz pauschal gesprochen, hat natürlich auch die Möglichkeit eines Fehlanreizes und deswegen gibt es verschiedene Mechanismen, die unsere Gesellschaften dazu auf den Weg gebracht haben, wie Zertifizierungen zum Beispiel. Zweitmeinungen, ganz wichtig, bitte nutzen Sie das und das Gespräch mit dem Patienten wirklich auf Augenhöhe, also nicht zu sagen, Sie brauchen eine Prothese, sondern das muss man gemeinsam erörtern, ob die Zeit dafür reif ist.
Und Sie haben es schon angesprochen, Zweitmeinung, ganz wichtig.
Ja.
Also, dass man einfach auch noch einen anderen Fachkollegen, Kolleginnen zur Rate zieht.
Ne? Würde ich immer empfehlen. Man muss es ganz ehrlich sagen, eine Arthrose oder eine Knie- oder Hüftgelenksarthrose ist wirklich fast ausnahmslos, nur noch ganz selten ein Notfall. Das ist über Jahre, Jahrzehnte entstanden. Das heißt, man hat durchaus die Zeit, sich das nochmal ein zweites Mal anzuhören, wenn man Zweifel hat. Meine Empfehlung nur, wenn Sie einen gefunden haben, dem Sie vertrauen, dann nicht mehr hin und her springen, dann bleibt man bei einem und geht mit diesem Arzt dann auch den Prozess durch.
Eine wichtige Frage ist ja immer, wie lange hält ein künstliches Gelenk? Das muss man vor allen Dingen ja dann überlegen, wenn man es
jünger ist.
Je nachdem, welchem Alter man das machen lässt.
Ne? Absolut. Also man sagt pauschal immer, eine Prothese hält so um die 15 Jahre. Das ist nicht so, dass die nach 15 Jahren dann rausfällt, sondern momentan ist es in den Registern, wir haben auch in Deutschland ein sehr gutes Register, so dass die Lebenszeit, also die Überlebenszeit einer Prothese angegeben wird in Prozenten. Und nach 20 Jahren sind in der Tat noch über 80% der Prothesen im Körper. Das ist aber gar nicht die ganz wesentliche Antwort, sondern das Entscheidende ist ja, ist man damit zufrieden? Also wenn ich Ihnen sage, Ihre Prothese hält 20 Jahre, aber Sie haben keinen Spaß dran gehabt, dann ist Ihnen jetzt auch nicht geholfen, sondern die Frage ist, wie zufrieden ist man mit der Prothese? Und die Haltbarkeit ist eigentlich nicht so das Begrenzende.
Wie wird denn, also Zufriedenheit heißt, bin ich schmerzfrei, kann ich mich tatsächlich besser bewegen?
Das, was für Sie wichtig ist, zum Beispiel beim Knie, ist es für viele die Funktion, Sie wollen zumindest Rad fahren können, dafür brauchen Sie eine Beugung von 110 Grad und Sie möchten das Ganze schmerzfrei machen können. Und am besten, das ist das Ziel, wo man hin will, ist das Forgotten Joint, dass Sie vergessen, dass Sie ein künstliches Kniegelenk haben.
Beim Knie ist es ja nicht nur eine Frage der Prothese, sondern auch eine Frage des Trainings, des Muskelaufbaus.
Absolut, es ist eine Frage des Trainings, es ist eine Frage der Operationstechnik und es ist eine Frage des Prothesenmodells und auch des Patienten, wie motiviert ist er, wie gut kann er dieses Gelenk anwenden. Also die Prothesen können viel eigentlich heutzutage.
Ihre Fragen und Erfahrungen.
Herr von Eisenhardt-Rothe, wir haben unendlich viele Fragen bekommen. Ein Hörer hat uns gemailt und berichtet, bei ihm fing die Arthrose schon in jungen Jahren an und betrifft inzwischen ganz viele Gelenke, also Hüfte, Rücken, Hände, Schultergelenke und so weiter. Er sagt oder schreibt, ich habe eine Riesenkiste mit Hilfsmitteln, aber ich könnte meine Hüfte gar nicht operieren lassen, weil ich anschließend sozusagen keine Gelenke habe, auf die ich mich stützen kann. Was kann ich da tun, außer völlig aufzugeben, fragt er.
Die erste Frage, die man wissen müsste, es gibt ja als Ursache für die Arthrose, gibt es ja die sogenannte primäre Arthrose, bei der man nicht genau weiß, warum es passiert. Es ist ein Missverhältnis zwischen Belastung und Belastbarkeit. Und dann gibt es die große Gruppe der sekundären Arthrosen, wo man genau weiß, was der Grund ist. Wir hatten es angesprochen, zum Beispiel eine Achsfehlstellung. Aber es gibt natürlich auch Erkrankungen, systemische Erkrankungen, wie zum Beispiel ganz platt die rheumatoide Arthritis, die natürlich nicht nur ein Gelenk befällt, sondern ganz viele Gelenke befällt. Und immer wenn es solche metabolischen oder endokrinen Erkrankungen sind, ist es gar nicht so der erste Ansatz, dass man ein spezifisches Gelenk angeht, sondern man versucht hier systemisch dagegen zu wirken. Und bei der rheumatoiden Arthritis gibt es da Medikamente, mit denen man das behandeln kann. Das heißt, die erste Frage ist, wenn man
also so... muss man sozusagen erstmal gucken, was ist es denn eigentlich?
Richtig. Habe ich einen Grund, warum so viele Gelenke, das ist jetzt nicht ganz typisch dann, außer zum Beispiel bei einer Form von der rheumatoiden Arthritis, ist das etwas, was die Ursache ist? Und dann würde ich nicht auf das einzelne Gelenk gehen. Es kann sein, dass man das ersetzen muss dann. Aber ich würde erst mal schauen, dass ich die Erkrankung an sich, das ist ja eine entzündliche Erkrankung, behandeln kann.
Also, dass man dann sozusagen gegen die Entzündung geht.
Richtig, genau.
Mhm. Ja. Ein Hörer hat uns gemailt und berichtet, ich bin 60 Jahre, habe seit einigen Jahren Probleme mit dem Daumengrundgelenk und das reduziert die Kraft beim Zugreifen. Und fragt, was kann man da machen? Also Gewichtsreduktion, Krafttraining geht da ja nicht so viel.
Also kann man machen.
Kann man machen, aber hat mit der Hand nicht so viel zu tun. Ne?
Vollkommen. Also das Daumensattelgelenk ist so das häufigste, was in der Tat von der Arthrose, das klingt dann gar nicht nach einer rheumatoiden Arthritis, die betrifft auch die Fingergelenke. Aber Daumensattelgelenk ist in der Tat eine degenerative Veränderung. Und das gibt es konservative Maßnahmen, man kann auch da zum Beispiel Cortison reinspritzen oder aber dann auch operative Maßnahmen, man kann zum Beispiel auch das Daumensattelgelenk entfernen, aber das ist dann wirklich die Domäne von Handchirurgen und ich würde auch da empfehlen, also wirklich zu einem spezialisierten Handchirurgen zu gehen.
Am Telefon ist Herr Bier. Und wenn ich das richtig gelesen habe, sind Sie Orthopädie-Schuhmachermeister. Schönen guten Tag, Herr Bier.
Schönen guten Tag, ja, das ist richtig.
Sie sagen, das ist so ein altbewährtes Instrument, auf das man auch zurückgreifen kann.
Also, sagen wir, das betrifft das Thema der Schuhzurichtung, die es schon viele, viele Jahre gibt und wahrscheinlich in die Gruppe der konservativen Behandlung für Arthrosen in den unteren Extremitäten genutzt werden kann, sei es für das Knie oder für das Sprunggelenk. Ich stelle nur leider fest, dass das in den letzten Jahren immer weniger verordnet wird von Seiten der Orthopäden oder Hausärzte, wobei ich finde, das kann natürlich ein Arzt einschätzen, ob das in dem speziellen Fall Sinn macht oder nicht. Aber das finde ich immer mit einer der ersten Schritte sein sollte, weil wir haben da keine Nebenwirkungen wie bei Medikamenten. Und da geht es einfach nur darum, eine eventuell trotzdem nötige Operation auf einfach einen späteren Zeitpunkt zu verschieben. Bis dahin die Beschwerden gut lindern zu können und dann einfach zu sagen, wir müssen nicht jetzt operieren, sondern können in 3 Jahren, in 5 Jahren, in 7 Jahren operieren.
Herr von Eisenhardt-Rothe.
Also absolut, orthopädietechnische Versorgung zählt zur ersten Stufe, ist also die Grundlage der ersten Behandlung. Das gibt gerade bei der unteren Extremität, bei der oberen weniger, aber bei der unteren Extremität Möglichkeiten, zum Beispiel Schuhzurichtung, wir haben es gehört, Schuhaußenranderhöhung, wenn man eine Achsfehlstellung, O-Beine hat, mit der man versuchen kann, die mechanische Belastung der geschädigten Bereiche eines Gelenkes zu entlasten. Und das ist sicherlich ein guter Schritt, den man gehen kann, ohne wesentliche Nebenwirkungen.
Ich bedanke mich ganz herzlich bei Herrn Bier. Und am Telefon ist Herr Gatilov. Schönen guten Morgen.
Morgen.
Bitte sehr.
Ja, guten Morgen. Gratilov ist hier am Telefon.
Guten Morgen. Bei Ihnen sind Probleme vor allen Dingen in den Fingern, wenn ich das richtig gelesen habe?
Ich habe am Abend habe ich immer sehr manchmal Schmerzen, sehr schmerzliche, sehr große Schmerzen. Die Finger versteifen sich, aber dann immer nur in einer Hand. Die Finger versteifen sich und es schmerzt also ziemlich stark. Aber das ist nicht neu, das ist auch schon sehr lange. Aber nicht jeden Abend, aber doch recht oft.
Und Ihre Frage war, ist das eine Arthrose oder was kann man da machen?
Ist es wirklich eine Arthrose? Ich war also auch schon bei Orthopäden, weil ich das schon sehr lange habe.
Wir können hier keine Ferndiagnose machen, das vorneweg.
Ich kann vielleicht ein, zwei Sachen dazu sagen. Also die erste Frage ist, Punkt eins, ich würde dann wirklich zu einem Handchirurgen einmal gehen, zum Handspezialisten. Das zweite ist, wesentlich für die weitere Einschätzung ist die Verteilung, also welche Gelenke betroffen sind. Sind es die Fingerendgelenke zum Beispiel, dann spricht es eher für eine Arthrose. Sind es die Gelenke zwischen der Handwurzel quasi und den Fingergelenken, dann spricht es eher für eine systemische Erkrankung. Also es kommt auch wesentlich auf die Verteilung drauf an, welche Gelenke betroffen sind, um diese Frage dann definitiv zu beantworten und dann natürlich die entsprechende Bildgebung. Erstes natürlich mal ein Röntgenbild machen.
Also einfach nochmal genauer nachgucken lassen auch, bei einem Spezialisten nachgucken
genau,
lassen.
Also Hand ist doch etwas sehr, sehr Spezifisches und da sollte man zu jemandem gehen, der da auf die Hände dann auch spezialisiert ist.
Wir haben viele Fragen bekommen, dann auch unter anderem, aber das scheint mir, also eine Frage zu Interleukin 3, spielt das eine Rolle bei der Arthrose oder geht das auch eher in den antientzündlichen Bereich?
Beides, Interleukin 3 ist ja ein Vermittler. Und wenn man jetzt das nochmal vom Anfang aufgreift, dann ist die Arthrose der Endprozess von einem Missverhältnis zwischen knorpelaufbauenden und knorpelabbauenden Prozessen. Und diese knorpelauf- und abbauenden Prozesse sind ja gesteuert durch zum Beispiel Interleukine. Also das ist dann eine Möglichkeit, wenn es zum Beispiel vermehrte degenerative Veränderungen gibt, wenn die Chondrozyten mit dem Alter auch nicht mehr die Reparaturprozesse so anstoßen können, dann kommt es zu dieser Ausschüttung von Interleukin 3 und das kann dann zu einer aktivierten Arthrose zum Beispiel führen. Aber das ist jetzt nicht spezifisch für die Arthrose, sondern insgesamt auch für als Mediator geeignet.
Ja, aber lässt sich in dieses Spiel der Mediatoren eingreifen oder ist es auch immer ein bisschen riskant, denn die haben ja oft mehrere Funktionen?
Man versucht, also ja, vollkommen richtig, das ist jetzt sehr spezifisch, also da gibt es unterschiedliche Therapien, zum Beispiel beim PRP oder vielleicht kommen wir noch drauf bei den Stammzellen. Darunter erhofft man sicher, dass dort steuernde Enzyme ausgeschüttet werden, die zum Beispiel hier regulierend eingreifen können und die knorpelabbauenden Prozesse damit verringern oder hemmen können.
Viele Fragen oder Anregungen kamen auch so aus dem Bereich Lebensführung und da war das eine, das hatten wir vorhin ja auch schon angesprochen, Gewichtsmanagement, Sport und Bewegung und dann stand hier noch durch Gedankenkraft. Hilft das? Geht das?
Also ich denke, was vielleicht gemeint ist, ist, dass man, und das ist, denke ich, ein wesentlicher Punkt, dass es wirklich Verhaltensanpassung und Aufklärung ist, womit man etwas bewegen kann. Also man sollte motivierend auf die Patienten einwirken. Und das ist vielleicht damit gemeint mit der Gedankenkraft.
Ja, ganz viele Fragen kamen auch zur Hyaluronsäure-Injektion. Und die Frage, bei wem hilft es denn nicht? Also bei wie vielen Menschen hilft es nicht?
Also Hyaluronsäure und PRP sind ja die beiden Maßnahmen, die man als intraartikuläre, also in das Gelenk spritzende Therapie nimmt. Das zählt noch unter die konservativen Maßnahmen. Cortison ins Gelenk zu spritzen, ist eine Kann-Empfehlung momentan in den Leitlinien und das wird für eine kurzfristige Besserung empfohlen. Hyaluronsäure ist aktuell keine klassische Empfehlung, aber kann man natürlich probieren bei einer mittelgradigen Arthrose.
Unser Experte Professor Rüdiger von Eisenhardt-Rothe, Direktor der Klinik für Orthopädie und Sportorthopädie am Klinikum rechts der Isar, der Technischen Universität in München. Er wird gleich weiter Ihre Fragen beantworten. Vorher gucken wir uns einen Aspekt des Themas noch ein bisschen genauer an. Es geht um die Knorpeltherapie und am Telefon Professor Philipp Niemeyer, von der orthopädischen Chirurgie in München. Er ist stellvertretender Leiter der AG Klinische Geweberegeneration der Deutschen Gesellschaft für Orthopädie und Unfallchirurgie. Schönen guten Morgen, Herr Professor Niemeyer.
Ja, schönen guten Morgen auch von meiner Seite aus. Freut mich, dass ich dabei sein darf.
Wie sieht das denn aus mit der Knorpeltherapie? Wie weit ist sie hilfreich, wenn es um Arthrose geht?
Ja, das ist eine schwierige Frage und das ist auch eine total spannende Frage, weil wir uns ja jetzt schon seit Jahren, eigentlich Jahrzehnten wissenschaftlich mit dem Thema beschäftigen, wie man Gelenkknorpel wieder aufbauen kann im Gelenk. Aber leider muss man auch im Jahr 2024 immer noch sagen, dass wenn eine Arthrose wirklich schon entstanden ist im Gelenk, dass dann die Möglichkeiten, dort wieder biologisch Knorpel aufzubauen, leider immer noch doch sehr eingeschränkt sind. Mhm. Was man heutzutage machen kann, ist, wenn Knorpel an einer Stelle geschädigt ist und das Gelenk sonst noch gesund ist, dann sind wir heute in der Lage, dort wieder Knorpelgewebe biologisch zu rekonstruieren. Das ist aber dann doch eher was, was entweder in einem ganz frühen Stadium eine Arthrose eine Rolle spielt oder zum Beispiel bei jüngeren Patienten, wenn durch einen Unfall Knorpel geschädigt wird, das ist dann eher weniger der Kontext der Arthrose.
Das heißt, es geht dann eher um kleinere Defekte, die da behandelt werden können, aber eben auch in der Hoffnung, dass eine Arthrose nach dem Unfall zum Beispiel dann später, im Idealfall sehr viel später auftritt.
Genau, also es gibt schon einen Kontext der Arthrose, weil man weiß, dass viele Arthrosen eben mit einem Loch an einer Stelle, also genau dem, was man gut behandeln kann, beginnen. Das heißt, eines dieser Ziele von knorpelregenerativen Operationen ist schon auch, eine Arthrose im Idealfall zu vermeiden, aber zumindest hinauszuzögern. Aber es geht auch schon darum, dass wir diesen Patienten auch Beschwerden nehmen möchten, weil ein Knorpelschaden an einer Stelle eben doch auch in der Regel zu belastungsabhängigen Schmerzen und damit zu relevanten Funktionseinschränkungen führt.
Schon vor mehr als 10 Jahren, 2013, ist ja ein Register gegründet worden, wo eben auch vermerkt wird, wie viele Behandlungen stattgefunden haben. Eine Auffälligkeit da, wenn es um die Knorpelbehandlung geht, das Alter der Patienten ist eher niedrig, 35 bis 40.
Genau, das ist widerspiegelt genau das, worauf ich eben auch so ein bisschen abgezielt habe, als ich gesagt habe, fortgeschrittene Arthrosen können weniger behandelt werden, weil typischerweise sind die Patienten, bei denen knorpelregenerative Verfahren geeignet sind, also das Gelenk sonst noch gesund ist, nur an einer Stelle ein Problem ist, eben noch nicht in fortgeschrittenem Alter. Und in diesem Register, da kümmern wir uns eben auch darum, genau rauszufinden, welche Therapien bei welchen Patienten dann am Ende des Tages die am besten geeigneten Therapien sind.
Wenn man sich umhört und fragt, so eine Knorpeltherapie, was stellt ihr euch da drunter vor? Dann kommt als Antwort, wenn man, ja, da wird Knorpel im Labor gezüchtet und dann eingesetzt. Ganz so funktioniert es nicht. Am Anfang werden erstmal Knorpelzellen entnommen und die werden dann im Labor vermehrt, aber es werden nicht fertige Knorpelstückchen wieder eingesetzt, oder?
Genau, wobei das Verfahren, das nennt man autologe Knorpelzelltransplantation, also autolog bedeutet körpereigenes Gewebe, das ist typischerweise das Verfahren, was die Patienten immer als erstes auf dem Schirm haben, wenn sie an Knorpeltherapien denken, weil es einfach das spektakulärste Verfahren mit Anzüchtung im Labor ist. Also da muss man sagen, es gibt auch viele andere gute, wirksame Therapien, die teilweise auch weniger aufwendig sind. Aber der Punkt, auf den Sie anspielen wollten, das ist auch ein ganz wichtiger, weil auch diese Labormethode, dabei handelt es sich auch um eine Knorpelzelltransplantation. Also es wird eben kein fertiges Knorpelgewebe bei der Transplantation in den Defekt eingesetzt, sondern eigentlich Knorpelzellen, die dann im weiteren Verlauf im Patienten langsam Gewebe aufbauen. Also wir nennen das dann In-Situ-Regeneration. Der eigentliche Heilungsprozess, der passiert erst nach der Operation.
Und dauert auch, oder?
Absolut. Es gibt Daten, die zeigen, dass noch bis 1 bis 2 Jahre nach der Operation sich dieses Knorpelgewebe verändert. In den ersten Wochen und Monaten nach einer solchen Operation ist es auch sehr vulnerabel. Das heißt, man muss den Patienten zunächst schützen, dort eine Belastung darauf zu bringen. Man braucht 6 Wochen Gehstützen. Aber auch im weiteren Verlauf darf er eben noch nicht direkt wieder in sportliche Tätigkeiten, die mit einem Unfallrisiko assoziiert sind, zurückkehren. Das kann man erst so nach ungefähr 9 bis 12 Monaten dann wieder machen.
Müssen so Zellen immer im Labor vermehrt werden oder geht es auch sozusagen im Körper selber?
dass der Nachteil für den Patienten ist eigentlich nicht die Vermehrung im Labor, sondern es ist die Tatsache, dass man die Zellen im ersten Eingriff entnehmen muss und dann im zweiten Eingriff zurückgeben muss, also er sich zwei Operationen unterziehen muss. Und da ist es natürlich eine wissenschaftliche Bestrebung, diese Verfahren zu vereinfachen, dass man quasi auch nur noch feinzeitige Verfahren, eine Operation anbietet. Da gibt es interessante Ansätze, zum Beispiel, dass man Knorpelgewebe während der Operation entnimmt und direkt aufbereitet und wieder zurückgeben kann. Das sind Verfahren, die sehr spannend sind, wo man jetzt aber noch ein bisschen wissenschaftlich nachlegen muss und schauen muss, für wen ist das genau geeignet, welche Patienten eignen sich, und wie sind vor allem dann die Mittel- und Langzeitergebnisse.
Professor Philipp Niemeyer, Orthopädische Chirurgie in München und Leiter, stellvertretender Leiter der AG Klinische Gewebe-Regeneration der Deutschen Gesellschaft für Orthopädie und Unfallchirurgie. Ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch.
Ich bedanke mich auch, hat mich gefreut.
Ihre Fragen und Erfahrungen.
Wir haben einen weiteren Hörer am Telefon, ist Matthias Krüger. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen. Meine Mutter, die ist jetzt 73 und bei ihr wurde vor einem Jahr eine Arthrose im rechten Schultergelenk festgestellt. Weshalb sie damals zum Arzt gegangen ist, die Schmerzen, die sie da hatte, die kamen aber wahrscheinlich eher von einer Schleimbeutelentzündung, von der Rosizis, die sie gleichzeitig auch in der Schulter hat. Und sie hat dann am Anfang mal Physiotherapie bekommen, hat auch da Übungen gelernt. Die macht sie aber kaum, weil Bewegung wegen dieser weiter bestehenden Entzündung halt auch Schmerzen verursachen, und sie schont die Schulter eher dann, indem sie das irgendwie kompensiert, wobei die Schonung auch, das ist motivational mitgesteuert, wenn sie auch was Lust hat im Garten oder was, dann glaube ich, belastet sie die Schulter vielleicht manchmal dann auch mehr oder einseitig. Meine Sorge ist jedenfalls, dass sich die Arthrose halt weiter verschlechtert. Und gleichzeitig ist die Entzündung nicht besser geworden. Na, der Orthopäde hat damals nur gesagt, also für die Entzündung brauchst du eigentlich Ruhe und für die Arthrose Training. Und genau, was machen wir jetzt damit? Schmerzmittel nimmst du bis jetzt rein.
Das ist natürlich jetzt ein bisschen schwierig. Also man müsste die Bildgebung mal sehen. Also die Frage ist ja, wie sehr ist die Arthrose fortgeschritten? Punkt 1, wenn die Beschwerden von einer Schleimbeutelentzündung, also einer Bursitis herkommen, ist es natürlich eine ganz andere Genese. Häufig ist aber die Ursache eine Ruptur der Insuffizienz der Rotatorenmanschette, die über das Schultergelenk rüberläuft und quasi unterhalb des Schleimbeutels liegt. Das heißt, was man klären müsste, ist die Frage, wie intakt ist die Rotatorenmanschette? Gibt es da Teilrisse oder gibt es da einen kompletten Riss? Das ist etwas, was man durchaus auch in dem Alter gegebenenfalls rekonstruieren kann. Generell, als ganz genereller Spruch, eine Schulter komplett ruhig zu stellen, ist etwas, was man wirklich versuchen sollte, zumindest längerfristig zu vermeiden, weil eine Schulter relativ schnell, sagen wir mal, von der Beweglichkeit schlechter wird, also einsteift. Das heißt, eine Bewegung ohne Belastung sollte in jedem Fall durchgeführt werden.
Was kann dabei helfen? Also ist ja auch die Frage der Motivation.
Ich denke, dass diese Aufklärung der Patienten und Verhaltensanpassung und dieses, wie wir es auch schon gehört haben, das motivationale Gespräch ein ganz wichtiger Punkt sind. Aber aktuell wüsste ich jetzt noch nicht genau, was wirklich jetzt die Ursache ist. Steht die Arthrose im Vordergrund oder steht diese Schleimbeutelentzündung und gegebenenfalls Rotatorenmanschettenruptur im Vordergrund? Ich glaube, das müsste man dann wirklich nochmal aufarbeiten.
Also das heißt, da auch die Empfehlung nochmal genauer nachgucken zu lassen?
Genau. Also und dann gegebenenfalls die Bildgebung auch zu erweitern, statt einem Röntgenbild zusätzlich dann nochmal eine Magnetresonanztomographie zu machen, also ein MRT.
Dann danke ich mich ganz herzlich bei Herrn Krüger, und am Telefon ist Herr Koch. Schönen guten Morgen.
Ja, schönen guten Morgen.
Bitte sehr. Morgen.
Ja, ich habe in der rechten Kniegelenk eine Arthrose. Das wurde kürzlich erst festgestellt im MRT Stufe 3. Ich muss sagen, ich habe so gut wie keine Beschwerden. Ich habe es nur beim Skifahren mal gemerkt, als ich ein bisschen schwieriger hochkam als früher. Meine Freundin ist ein bisschen medizinisch bewandert. Sie hat eine Methode entdeckt, die angeboten wird im Netz, wonach man das Bein strecken kann, also unten am Fußgelenk mit so einer Art Feder, mit einem Zugband strecken kann. Und wenn man das macht, täglich eine Stunde, etwa ein halbes Jahr, bietet diese Firma eben an die Möglichkeit, dass sich der Knorpel regeneriert. ich kann jetzt nicht mehr Näheres sagen über diese Firma, wie auch immer. Ich habe das jetzt selber gemacht mit Theraband, mit so einer Messfeder. Und ich mache das eine Stunde und höre dabei Deutschlandfunk. Und eigentlich finde ich, das tut mir im Grunde ganz gut. Ist das Hokuspokus oder kann da doch was dran sein?
Da darf ich jetzt nichts Falsches sagen, wenn Sie
was,
dabei
was meinen Sie jetzt? Meinen Sie jetzt den Deutschlandfunk oder das Theraband?
Also Punkt 1, Distraktion per se ist immer etwas Gutes für Gelenke, die natürlich geschädigt sind. Allerdings muss man auch klar
sagen, Distraktion
also heißt? Unter Zug, etwas unter Zug zu bringen, entlasten, sei es an der Wirbelsäule bei Arthrose oder sei es auch am Kniegelenk. Es gab immer wieder diese Techniken und es gibt auch die Möglichkeit zum Beispiel, auch mit Orthopädie-Technik, wenn man probieren möchte, ob eine Umstellung was bringt am Kniegelenk, versucht man zum Beispiel die Innenseite zu entlasten, indem man sie aufdehnt und einen X-Beindruck zum Beispiel reinbekommt. Aber dass die Wahrscheinlichkeit, dass sich jetzt Knorpel deswegen bildet, ist sehr gering. Es bringt symptomatisch eine Entlastung. Also Hokuspokus nicht, aber es macht keinen strukturellen Unterschied jetzt auf die Knorpelsubstanz. Jetzt muss man natürlich dazu sagen, Sie als Patient interessiert ja in erster Linie nicht, wie der Knorpel drinnen aussieht, sondern welche Beschwerden Sie haben. Und wenn es Ihnen gut tut, gerne ist es natürlich wahrscheinlich jetzt nicht im Alltag wirklich praktikabel, nehme ich mal an. Das kann man wahrscheinlich eine Stunde dann zu Hause machen.
Dann mache ich das. Gut. Ja, dann vielen Dank. Ja.
Gerne.
Matthias Koch war das. Grüße nach Leipzig. Am Telefon Herr Borner aus Mainz. Guten Morgen.
Ja, hallo. Ich bin 23 Jahre alt und habe vor 1,5 Jahren eine Sprunggelenksarthrose auf der linken Seite fortgeschritten diagnostiziert bekommen. Ich mache seitdem konservative Therapie. Ich habe mal mehr, mal weniger Schmerzen. Schwimmen und Radfahren hilft da sehr. Ich habe aber so die Aussicht eben, dass ich nicht mehr wirklich rennen oder joggen kann. Und die Aussicht steht halt aktuell beim Sprunggelenk eher auf eine operative Versteifung. Eben dann hätte ich keine Beweglichkeit mehr im Sprunggelenk, aber eben dafür auch keine Schmerzen mehr. Und meine Frage wäre jetzt, es gibt ja Prothesen, aber soweit ich weiß, nicht wirklich ausgereifte. Meine Frage betrifft da so den Stand der Wissenschaft. Ist das Sprunggelenk ungeeigneter für Prothesen oder gibt es da eine Aussicht?
Also es gibt eine Aussicht. Punkt 1, in Ihrem jungen Alter möchte man natürlich wirklich so lange wie möglich auf eine endoprothetische Versorgung des Sprunggelenkes verzichten. Sie haben auch gesagt, es gibt Sportarten, die natürlich das Sprunggelenk entlasten, klassischerweise. Ich nehme an, Sie hatten schon eine Vorschädigung, weil sonst hat man mit 23 eigentlich selten im Sprunggelenk jetzt wirklich diese Probleme. Es gibt zwei Möglichkeiten, man kann natürlich alle Arten des Gelenkerhaltes noch probieren. Das heißt, wenn Sie einen lokalen Knorpelschaden haben, dann gibt es auch da von Herrn Niemeyer die genannten Möglichkeiten mit Minced Cartilage mit einbringen, auch von Mikrodrilling, also den Knorpel wieder zu versuchen, dass es Regenerat-Knorpel gibt, wenn es nur.
Sie meinen damit auf Deutsch, dass man versucht, den Knorpel zu reparieren?
Wenn es ein lokalisierter Defekt ist, ja, das ist immer das Wichtige. Das heißt, es muss wirklich ein sonst gesunder Knorpel, ein lokalisierter Defekt sein, dann würde man es in Ihrem Alter immer versuchen, gelenkerhaltend zu operieren. Ganz konkret zum Thema Versteifung und Prothese. Die Prothesen sind deutlich besser geworden. Also ich habe angefangen mit der Prothetik 2003 beim Sprunggelenk. Da war es wirklich noch das Wissen sehr eingeschränkt. Jetzt ist es viel mehr geworden. Aber es ist richtig, dass wenn man ein Gelenk sehr stark belastet, auch von der Lebensdauer her, muss man die in Erwägung ziehen, das Gelenk besser zu versteifen, als eine Prothese einzubauen. Aber ich denke, das sollten Sie wirklich bei einem Fußchirurgen, gibt es ganz explizite, diskutieren, was Ihre Erwartungen sind. Und also wenn es dann soweit ist, hoffentlich haben Sie noch lange Zeit, aber was Ihre Erwartungen sind, ob Sie dann lieber diese Funktionseinschränkung in Kauf nehmen, dafür aber eine langfristige Lösung oder eine bessere Funktion, aber mit dem Wissen, dass dann natürlich auch in Ihrem Alter nochmal ein Wechsel fällig wird.
Ja, dann ist die beste Option wahrscheinlich, das so lange wie möglich zu erhalten.
Einfach. Bitte, mit 23 würde ich schauen, dass man da noch möglichst weit kommt. Ja.
Okay, vielen Dank.
Ich danke Ihnen ganz herzlich. Herr Borne, Grüße nach Mainz. Eine Hörerin hat uns gemailt und berichtet, dass sie in Kniearthrose vierten Grades hat. Das Knie sei deshalb vor 4 Jahren operiert worden. Und dann gab es eben Probleme, dass die Kniescheibe gewandert ist. Das ganze Gelenk musste wieder raus, neues rein. Und sie berichtet, ich kann bis heute keine Treppen steigen, nicht in Bus und Bahn. Das Knie fühlt sich schwer und fremd an. Und was kann ich tun? Also Physiotherapie und so hat sie auch natürlich gemacht. Und sie fährt auch Fahrrad auf dem Heimtrainer.
Also das geht ja in den Bereich dann schon, also schmerzhafte Prothese, so wie ich es verstanden habe, und Wechselendoprothetik. Es ist manchmal auch bei Vorschäden, Sie kennen es vielleicht gerade bei jüngeren Menschen, bei denen die Kniescheibe rausspringen kann, dass die zum Beispiel außenseitig läuft. Das kann bei der Endoprothetik dann genauso passieren. Jetzt müsste man sich wirklich anschauen, inwieweit wurde ein Ersatz der Kniescheibenrückfläche durchgeführt, also ein Retropatellarsatz erstens, und zweitens, wie läuft denn die Kniescheibe? Und das heißt nicht unbedingt, dass der Fehler in der Kniescheibe selber liegt, sondern es kann auch sein, zum Beispiel, nur als Beispiel, dass die Position der Prothese, die obere Komponente zum Beispiel von der Rotation, nicht ganz korrekt drin ist und deswegen die Kniescheibe auch nicht richtig läuft. Also da muss man wirklich eine sorgfältige Ursachenanalyse machen. Also da würde ich mit einem Wechselspezialisten quasi, nicht, dass er wechseln muss, aber mal sprechen, ob es Anhalt dafür gibt, warum diese Prothese nicht funktioniert.
Ist das vielleicht auch schon ein Planungsproblem gewesen?
Also das lässt sich jetzt natürlich...
Also rückwirkend lässt sich das nicht sagen, aber... Oder also, lassen sich solche Komplikationen im Vorfeld vermeiden, mal andersrum gefragt?
Wenn bekannt ist zum Beispiel, dass ein Patient auch schon mit seinem nativen, mit seinem eigenen Kniegelenk zum Beispiel Probleme mit der Kniescheibe hatte, die immer wieder mal rausgesprungen ist oder wo das Gleitlager nicht richtig ist, dann muss man bei der Prothetik natürlich auch nicht nur die Prothese einsetzen, sondern auch die Weichteile der Kniescheibe behandeln, damit man wirklich einen guten und zentrischen Lauf hat. Und darauf muss man achten. Aber ob das jetzt falsch gemacht wurde oder nicht, das ist natürlich jetzt schwer zu beurteilen.
Das können wir sowieso hier am Telefon nicht klären. Eine Hörerin, 26 Jahre alt, berichtet, dass sie offensichtlich eine ausgeprägte Arthrose im Schultergelenk hat. Und sie fragt, welche Möglichkeiten sie hat, auch angesichts ihres jungen Alters.
Das ist auch wieder, es tut mir leid, diese langweiligen Antworten. Aber das ist natürlich mit in dem Alter eine Arthrose in der Schulter bedeutet, dass irgendetwas gewesen sein muss. Mhm. Also das hat man ja, also die Wahrscheinlichkeit für eine Arthrose im Schultergelenk in dem Alter liegt bei unter 3%.
Das heißt, vermutlich hat es einen Unfall oder sowas Ähnliches gegeben.
Ganz genau. Also entweder es war ein Infekt drin oder es war ein Sturz auf die Schulter oder es ist etwas gerissen, was nicht reißen sollte. Und davon hängt es dann natürlich ab, welche Möglichkeiten man hat. Das ist sonst pauschal natürlich schwer zu sagen. Auch hier wieder die Empfehlung, auch gegebenenfalls eine Zweitmeinung anzuhören. Schulter ist auch ein sehr spezifisches Gelenk und sich da anzuhören, welche vor allem natürlich gelenkerhaltenden Maßnahmen es gibt.
Am Telefon Frau Neumann aus Bielefeld.
Ja, ich bin vor 5 Jahren mit Arthrose im linken Sprunggelenk diagnostiziert worden. Der damalige Arzt hat aber eigentlich gar nichts gemacht, hat nur gesagt, da kann man nichts tun. Und nun sein Nachfolger hat mir eine Röntgenbestrahlung verordnet, die nichts brachte. Mittlerweile ist mein Zustand aber so, dass ich kaum noch laufen kann. Also selbst die 4 Minuten zum nächsten Geschäft schaffe ich ohne Auto nicht mehr. Noch kann ich Auto fahren, bin aber mittlerweile 83 Jahre alt. Es steht möglicherweise eine Versteifung an. Hatten Sie kurz vorhin schon etwas dazu gesagt, als Ihr Anruf auch bei mir eintraf. Und nun weiß ich nicht, wenn der Fußchirurg, der aber den nächsten Termin erst am 31. Oktober frei hat, was der dazu sagt, wenn der also das befürworten würde, ja, habe ich etwas Sorge, dass ich da etliche Wochen, Monate vielleicht sogar, man gar nicht mehr mich bewegen kann. Und da ich alleinstehend bin, ist das etwas schwierig. Was können Sie denn allgemein für Tipps, ohne auf meinen direkten Einzelfall einzugehen, da vielleicht sagen? Also Physiotherapie und irgendwelche Gymnastikkurse habe ich bisher nicht bekommen. Der einzige Schwimmkurs, den ich mitgemacht hatte, Schwimmgymnastik, der findet leider nicht mehr statt. Der nächste bei einem anderen Institut, der ist auch erst ab August möglich. Einmal die Woche.
Also so wie Sie es beschreiben, ist es genau so, wie man es ja nicht haben möchte. Ihr Zustand ist so, dass Sie Bewegung vermeiden, weil die Schmerzen so stark da sind. Der nächste Schritt wäre jetzt wirklich nochmal, um zu sehen, ob auch konservative Therapie, wie Sie gesagt haben, Bewegungsausmaß beüben, Physiotherapie sinnvoll ist, wäre die Bildgebung auch nochmal mit dem Kernspin durchzuführen, um zu sehen, wie stark ausgeprägt ist der Arthrosegrad. Wenn der dann wirklich schon ein Grad 4 ist, also der stärkste Grad, dann würden, so wie Sie es beschrieben haben, operative Maßnahmen in Frage kommen. Aber es würde auch durchaus dann eine endoprothetische Versorgung, jetzt ganz generell gesprochen, in Frage kommen. Das heißt, da müsste man sich die Bilder, also wenn Ihr Orthopäde erfahren ist in der Kniechirurgie und Sprunggelenk und dort die unterschiedlichen Techniken beherrscht, dann sind Sie wahrscheinlich da in guten Händen. Aber Sie haben recht mit der Nachbehandlung. Die Nachbehandlung von einer Versteifung ist relativ zurückhaltend, also restriktiv, weil man ja will, dass diese Versteifung durchbaut. Das heißt, man versteift das zum Beispiel mit Schrauben. Dann möchte man auch, dass das Knöchern durchbaut. Das dauert eine längere Zeit und in dieser Zeit haben Sie einen Moment, Schuh.
Also, dass das stabil wird.
Ganz quasi. Genau. Das heißt, Sie möchten ja, dass Sprunggelenk an sich keine Bewegung mehr hat und Knöchern konsolidiert, also ein Block wird. Und dazu müssen Sie das Gelenk ruhig stellen für eine längere Zeit mit einem, ich sag mal, relativ wuchtigen Schuh, der keine Beweglichkeit in diesem Gelenk in den ersten Wochen zulässt.
Ich bedanke mich ganz herzlich bei Frau Neumann und wir haben noch viele Fragen bekommen. Ein Stichwort Neuraltherapie, da geht es, glaube ich, um Daumensattelarthrose und die Frage, wie funktioniert das? Und genau.
Also ich bin kein Handchirurg, deswegen führe ich diese Therapie nicht durch. Ja. Also das muss man, glaube ich, wirklich beim Spezial. Also eine Hand ist immer ein ganz spezielles Thema. Ich kann Ihnen nicht sagen, ob es in den Leitlinien für eine Daumensattelgelenksarthrose enthalten ist. Da möchte ich jetzt nichts Falsches sagen.
Ja. Hier ist die Frage Schmerztherapie und Nutzung von Cannabis günstiger als Schmerzmittel?
Generell nein. Alles, was Richtung Opioide ist, ist eigentlich jetzt generell bei der Arthrose Schmerz nicht vorteilhaft, gerade natürlich auch für längerfristige Behandlung nicht, weil man immer eine Entzündungsreaktion dabei hat. Das heißt, die nicht-steroidalen Antirheumatika sind da immer noch die Therapie erstmal der Wahl. Außer ein Patient hat wirklich diese ausgeprägten Beschwerden und ist zum Beispiel auch nicht operabel, dann müssen Sie dem natürlich eine Option bieten, aber ansonsten ist es nicht die Therapie der Wahl.
Ja, ist auch häufig die Rede gewesen von speziellen Gewürzmischungen, also hier zum Beispiel, also beispielhaft mal Kreuzkümmel, Muskat, Koriander, günstig bei Arthrose.
Also ich sage dazu, wer heilt, hat recht.
Und wenn es schmeckt, ist auch nicht verkehrt.
Ganz genau, wenn es einem hilft, machen bitte, aber es gibt jetzt keine klaren Empfehlungen dazu.
Ja, eine Hörerin berichtet, sie hat eine Hüftprothese und hat jetzt Schmerzen in Ruhelage nachts. Warnzeichen?
Ja, sollte man abklären. Je nachdem natürlich auch, wie lang diese Prothese im Körper ist, muss man dann regelmäßig, zumindest jährlich, die Prothesen kontrollieren. Der häufigste Grund, warum die langfristig versagen, ist der Abrieb und damit die Lockerung der Prothese. Wenn eine vorher schmerzfreie Prothese anfängt, weh zu tun, dann sollte man die in jedem Fall kontrollieren lassen.
Beweglichkeit erhalten, Leben mit Arthrose, das war heute Thema der Sprechstunde. Dank allen Hörerinnen und Hörern, die uns angerufen, die uns gemailt haben. Dank an Professor Rüdiger von Eisenhardt-Rothe vom Klinikum Rechts der ESA Technischen Universität München. Und Hitze- und Infektionskrankheiten, Folgen des Klimawandels, nächste Woche in der Sprechstunde.